Ja, willkommen zu Liedkultur 65. Heute geht es um künstliche Intelligenz und ich sitze hier mit Pavel Meyer. Hallo Pavel.
Hallo Ma.
Ja, künstliche Intelligenz. Ich meine, ich brauche Pavel nicht vorzustellen, den kennen wir schon von anderen Podcasts. Also zum Beispiel der über den Sinn des Lebens, das war der 42. Jetzt eben, ja, schon vom Sinn des Lebens sprechen, passt das eigentlich auch wirklich wieder mit der diesmal künstlichen Intelligenz. Vielleicht kannst du anstelle einer Vorstellung kurz so ein bisschen sagen, was du im Bereich KI machst und uns dann auch gleich erklären, was das eigentlich ist.
Ja, ich meine, das Wort wurde, also ist eine Übersetzung aus dem Englischen im Wesentlichen Artificial Intelligence und ist halt in den 50ern auf der Dartmouth-Konferenz geprägt worden als Bezeichnung für nicht nur einen Bereich der Informatik, sondern eigentlich eine Art von Sammelwissenschaft für, wenn man Maschinen baut, eigentlich die in irgendeiner Form intelligent sind. Und da ist der Mensch natürlich der Maßstab. Und ich habe für eigentlich viele Jahrzehnte das im Wesentlichen für eine unproduktive Spielerei gehalten. Das heißt, zwar gab es immer ganz nette, interessante Sachen, die aber eben über Spielzeuge im Wesentlichen aus meiner Sicht nicht hinausgekommen sind, beziehungsweise wenn es mehr als Spielzeuge waren, so wie Expertensysteme, die es irgendwann gab, oder andere Dinge, maschinelles Übersetzen, das fand ich, hat damals nie funktioniert. Und jetzt vor 3 Jahren habe ich mir das Fachgebiet mal wieder angeschaut und war dann doch sehr überrascht, was jetzt plötzlich möglich war, vor allem durch jetzt neuronale Netze. Das Gebiet jetzt der neuronalen Netze war ziemlich in Verruf geraten irgendwann mal, nachdem einer der Gründungsväter der KI dann in einem Buch das Ganze ziemlich runtergemacht hat und von daher sind da ganz viele Forscher dann ausgestiegen und da hat sich aber dann im Laufe dann der letzten Jahrzehnte dann doch wieder gegangen und jetzt ist es so, dass tatsächlich das alte Feld, also lange Jahrzehnte war halt die sogenannte symbolische KI, wo es darum ging, im Wesentlichen Symbole beziehungsweise mit Wörtern, kann man auch sagen, zu arbeiten und mit natursprachlichen Sätzen und letztlich das Ganze, man dachte, man kommt über die Grammatik zur Intelligenz. Es ist jetzt so, dass jetzt eben künstliche neuronale Netze in ganz vielen Bereichen plötzlich sehr faszinierende Ergebnisse bringen.
Jetzt hast du schon so viele Fachwörter verwendet, zum Beispiel neuronale Netze, das müsstest du vielleicht erklären und wir wissen immer noch nicht, was du eigentlich machst.
Gut, was ich eben hauptsächlich mache, also ich habe dann daraufhin eine Firma gegründet, eine kleine, wo wir gucken wollten, wie wir jetzt neuronale Netze zur praktischen Anwendung bringen. Wir haben hauptsächlich im Bereich jetzt Verarbeitung von Bildern und Filmen gearbeitet, also Klassifizierung von Bildern, also wo der Computer ein Bild bekommt als Input und dann sagen soll, was das eigentlich ist im Bereich bestimmter Kategorien, was weiß ich, Hund, Katze, Maus, Elefant, Auto, LKW, Polizeiwagen, Vase, Und das ist sozusagen die eine Sache. Und die andere Sache Anderes Thema ist Detektion, also bestimmte Objekte zu finden in mit Hilfe von neuronalen Netzen in Bildern oder in Filmen. Da haben wir halt sehr viel im Bereich jetzt Verkehrsszenerie, also Erkennen von Finden von anderen Fahrzeugen, Verkehrsschildern, Ampeln, Fußgänger, Radfahrer und die dann noch weiter zu klassifizieren, wenn es ein Verkehrsschild ist, zu erkennen, was für eins, eine Ampel, ob es jetzt rot, grün, Linksabbieger, was auch immer. Wenn es eine Person ist, dann zu versuchen rauszufinden, ist es ein Erwachsener oder ein Kind. Und wenn es ein Auto ist, wer ist der Hersteller? So, was ist das für ein Modell und was tut es? Das ist sozusagen der eine Bereich. Und dann im Bereich jetzt Bildtransformation, so ein bisschen mehr künstlerisch-gestalterische Sachen, Neural Style, wo man Fotos mit im Stil von bestimmten Gemälden oder anderen Fotos transformiert, beispielsweise, oder ja, alle möglichen anderen Bildmanipulationen, die man mit neuronalen Netzen so machen kann. Mhm. Das sind so die, ja, ich sag mal, wesentlichen jetzt Dinge, mit denen ich mich in den letzten 2 Jahren praktisch oder 3 Jahren praktisch beschäftigt habe.
Mhm. Sind denn neuronale Netze das gleiche wie künstliche Intelligenz?
Sie sind, sagen wir mal so, eine Technologie, von der man hofft, dass sie uns irgendwann ja künstliche Intelligenz bringen will, beziehungsweise es gibt jetzt verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz oder verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz. Auf der einen die sogenannte schmale oder schwache künstliche Intelligenz ist das, was wir jetzt haben. Also wenn Computer Schach spielen oder Go spielen oder andere Dinge machen, von denen man früher glaubte, dass sie dem Menschen vorbehalten sind. Aber was wir nicht haben, das ist sozusagen die starke künstliche Intelligenz oder die allgemeine künstliche Intelligenz, auch General Artificial Intelligence, wo ein Computer im Prinzip in der Lage ist, einen Menschen in all seinen Fähigkeiten zumindest gleichwertig zu sein, also so eine allgemeine menschliche Intelligenz zu zeigen und auch ähnlich zu lernen wie ein Mensch und sich auch auf neue Situationen einzustellen. Und da sind wir noch weit entfernt, wobei wie weit, da scheiden sich die Geister. Manche sagen, wir werden in 5 bis 10 Jahren so weit sein, andere sagen in 300 Jahren, manche sagen, nie, wird nicht funktionieren. Ich persönlich glaube, dass wir innerhalb der nächsten Jahrzehnte tatsächlich dahin kommen könnten.
Naja, aber so ein bisschen möchte ich jetzt doch noch wissen, wie es funktioniert.
Okay.
Ja, also wir können
genau, du hattest gefragt, sagen, hat das mit diesen künstlichen neuronalen Netzen eigentlich auf
sich? Kann man sich tatsächlich der Sache nähern und irgendwie auch ein bisschen sagen, was da eigentlich für ein Wuhu betrieben wird?
Ja. Eigentlich, also es gibt verschiedene Modelle von jetzt Neuronen, sondern der Begriff Neuron kommt ja von den speziellen Zellen, die wir im Gehirn haben. Und da gibt es ein einfaches Modell, was sich das sogenannte Perzeptron, das sich halt durchgesetzt hat. Das ist einfach, könnte auch sagen, eine Rechenvorschrift im Grunde genommen. Und das Modell sagt einfach, es gibt eine Anzahl von Eingängen. Jeder dieser Eingänge ist gewichtet, also hat da kommt also ein Wert, kommen halt viele Werte rein und jeder dieser Werte wird mit einer bestimmten festen Zahl multipliziert, das sind die sogenannten Gewichte und dann werden die alle aufsummiert und dann wird noch eine Funktion auf dieser Summe ausgeführt, die sogenannte Aktivierungsfunktion und da kommt dann jetzt ein neuer Wert raus. Also eigentlich eine ganz einfache Rechnung, kann man sagen, wie eine Excel-Tabelle, wo man eine Summe bildet und aus Eingängen mit Faktoren und dann eben diese Funktion. Und aus diesen Neuronen, da nimmt man dann jetzt viele von und verbindet die Ausgänge, jeden Ausgang mit jedem Eingang und dann hat man sagen, zwei neuronale Schichten und wenn man dann hingeht und diese Gewichte, von denen ich sprach, diese Faktoren anpasst, dann kann man damit sehr komplexe Funktionen abbilden und dieses Anpassen der Gewichte kann halt durch ein sogenanntes Training passieren, indem man einen bestimmten Input gibt, also ein Bild jetzt vorne einspeist und hinten dann guckt, was passiert an den Ausgängen und dann sagt, okay, das hätte jetzt eigentlich ein Hund sein sollen, das Netz macht aber was anderes, dann berechnet man einen Fehler, schickt diesen Fehler rückwärts durch das ganze neuronale Netz zurück und passt die ganzen Gewichte an und das macht man ein paar Tausend oder ein paar Millionen Mal und dann gibt es plötzlich einen Satz von, also durch diese Gewichte kann dieses neuronale Netz auf einmal so komplexe Funktionen berechnen, wie eben dieses Bild ist ein Hund oder sogar von welcher Rasse dieser Hund ist.
Genau.
Und eigentlich so sind diese künstlichen Neuronen haben nur ganz am Rande was mit den echten Neuronen zu tun, die wir im Gehirn haben, aber es ist ein einfaches Modell und man kann durchaus in so einem künstlichen neuronalen Netz auch Dinge beobachten, von denen wir wissen, dass sie durchaus auch im Gehirn passieren, bei der Mustererkennung zum Beispiel. Mhm.
Ja, also es gibt halt es gibt halt so ein Netz, das irgendwie Entscheidungen fällt und das dieses Entscheidungsmodul wird halt trainiert. Und ich denke, das ist ja bei Menschen ähnlich. Das, der Mensch, der trainiert ja eben auch dann sein Gehirn und kann dann Sachen mehr oder weniger gut erkennen. Wobei natürlich beim Menschen auch noch sowas dazu kommt wie Wissen. Ja, und das gut, man kann natürlich sagen, das Wissen ist letztlich schon das, also ein trainiertes Entscheidungsmodul.
Ja, es gibt den schönen Satz, wenn man wissen will, okay, was können solche neuronalen Netze oder KI-Systeme heute? Und das ist so im Wesentlichen alles, was der Mensch innerhalb von einer Sekunde entscheiden kann, ohne allzu lange nachzudenken. Das sind also all die Entscheidungen oder Tätigkeiten, die schnelles Entscheiden erfordern, die lassen sich am ehesten mit den Technologien, die wir haben, wegautomatisieren. Mhm. Jetzt komplexere Gedanken einmal und Nachdenken über sich selbst und reflektieren und da sind wir noch sehr weit von weg und auch so die Frage natürlich nach dem Bewusstsein ist auch so ein großer Streitpunkt in der künstlichen Intelligenz, weil wir wissen, also erstmal gibt es keine allgemein anerkannte Definition von dem, was Bewusstsein ist. Es gibt eine ganze Menge, was Philosophen darüber geschrieben haben. So, es gibt ein paar ganz, ganz gute Modelle mittlerweile von Bewusstsein, aber ob es das wirklich ist, also dieses Gefühl, was wir dabei haben, das ist halt sehr strittig. Und strittig ist auch, ob wir ob denn Bewusstsein überhaupt erforderlich ist, um eine künstliche Intelligenz zu haben, so ob das Bewusstsein nicht möglicherweise eher sogar was Überflüssiges oder Hinderliches ist, ein evolutionäres Artefakt, so ein Notnagel.
Ja, das finde ich einen interessanten Gedanken. Also es könnte natürlich in der Tat auch sein, wir haben das ja schon gesehen, der Computer ist an verschiedenen Stellen eh besser als der Mensch. Also er kann Sachen, also man kann Sachen länger speichern und man kann Sachen auch wirklich gut speichern und nicht nur so ungefähr wie beim Menschen. Also wenn der Mensch hinterher nochmal ein Bild wiedergeben soll, dann sieht das ganz anders aus als das, was eigentlich war, und das geht, kann natürlich der Rechner besser. Und da ist eben die Frage, ob man nicht, ob es immer so gut ist, genau den Menschen nachzuahmen, oder ob es nicht vielleicht besser ist, bestimmte Probleme, die der Mensch hat, gar nicht erst umzusetzen. Und sowas wie Bewusstsein könnte natürlich dazugehören, ja.
Ja, insbesondere natürlich. So, was wir so über den menschlichen Geist wissen, ist ja, das ist ja auch kein, ist ja jetzt nicht ein Ding, ein System, sondern das sind ganz viele unterschiedliche Systeme, und unser Ich ist ja gut, das haben auch die Psychologen Freud und andere ja schon, haben da durchaus Modelle gefunden, die insofern passen, als dass es ganz viele verschiedene Ichs gibt oder Persönlichkeiten, die in uns stecken, die dann auch miteinander manchmal kämpfen so und gucken, wer gewinnt denn jetzt. Also wir sind halt schon eine ganze Reihe unterschiedlicher Persönlichkeiten, und je nach Situation und Notwendigkeit und je nachdem, was im Zentrum gerade unserer Aufmerksamkeit steht, agiert in uns auch eine andere Persönlichkeit. So, wenn wir bedroht werden oder wenn wir entspannt sind wenn wir lernen oder wenn wir eher in einer sozialen Situation sind. So, da kommen ganz verschiedene Persönlichkeiten plötzlich zum Vorschein, und auch und dieser auch innere Widerstreit, den wir haben, ist nicht immer unbedingt hilfreich, weil nicht immer jetzt rational das System gewinnt, was gut für uns wäre, keine Ahnung, wenn wir uns halt entscheiden, dann lieber auf der Couch liegen zu bleiben und Chips zu essen, statt einen Spaziergang zu machen, dann haben da halt zwei Systeme miteinander gekämpft und vielleicht nicht unbedingt das gewonnen, was jetzt besser für uns wäre.
Ja. Genau, klar, das ist da. Man hört ja manchmal auch das Wort Deep Learning. Ist das, was ist das im Verhältnis zu neuronalen Netzen und künstliche Intelligenz?
Also Deep Learning bezeichnet tatsächlich Lernen oder mithilfe von neuronalen Netzen, die aus vielen Schichten bestehen, wobei man sagen kann, kann sich drüber streiten, wo tief anfängt, aber sag mal so, ab 3-4 Schichten kann man schon von Deep Learning sprechen, wobei in der Praxis geht es bei 5, 6, 7 los, und bis zu mehreren 100 Schichten, die man da nutzt. Und das hat sehr lange gedauert, bis man in der Lage war, solche tiefen Netze zu trainieren, weil es da verschiedene mathematische Probleme gibt, wenn die Netze sehr tief sind, dass halt die Werte beim Rückpropagieren, dass das Netz eben einfach nicht lernt. Und da hat man eine ganze Weile gebraucht, Techniken zu finden, um eben solche tiefen Netze auch trainieren zu können. Und das geht jetzt seit ein paar Jahren einfach sehr gut.
Ja. Und dann gibt es ja auch noch solche, so einen Unterschied zwischen überwachtem Lernen und unüberwachtem Lernen. Ne?
Ja, also die Art und Weise, also die erfolgreichste Art, so wie wir, wie jetzt künstliche, intelligente, wie jetzt neuronale Netze im Moment am erfolgreichsten trainiert werden, ist das sogenannte überwachte Lernen oder ja, supervised Learning. Das besteht im Wesentlichen darin, dass ich Beispiele habe und das Ergebnis kenne. Also dass ich jetzt beispielsweise, ich habe halt Bilder von verschiedenen Tieren und ich weiß aber, welches Tier jetzt auf welchem Bild zu sehen ist. Das heißt, ich habe Kategorien und dann kann ich eben das Netz so trainieren, dass ich ihm das Bild zeige und weil ich auch weiß, was das ist, kann ich halt auch gleich den Fehler berechnen. Das ist aber nicht so, wie Menschen lernen.
Ja.
Und das Problem daran ist, dass man eben auch sehr viele Beispiele braucht, also damit jetzt so ein Rechner zuverlässig Katzen erkennen kann, muss man ihm mindestens ein paar hundert, ja, bis so, ich sag mal, 1000 Katzen zeigen und die jeweils nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und ja, also jeder Mensch würde, wenn man ihn dermaßen mit so vielen Beispielen flutet, im Grunde genommen Menschen können oft anhand von ein oder zwei Beispielen bereits genug lernen,
genau,
und abstrahieren. Ja. Oder spätestens nach der vierten Katze weiß ein Kind eigentlich, was eine Katze ist. Und eine andere Art, also die andere Kategorie natürlich ist nicht überwachtes Lernen, so oder unsupervised Learning, und das ist nützlich insofern, als man dann Lernverfahren anwendet, dass gewisse Ähnlichkeiten und Strukturen erkannt werden, dass er halt Dinge aufgrund bestimmter Ähnlichkeitsbeziehungen und Muster dann näher zusammenrückt. Man also jetzt auch wieder das Katzen- und Hundebeispiel bemüht, dann würde er, ohne dass man jetzt, dass man beim Trainieren weiß, das eine ist ein Hund und das andere ist eine Katze, würde er dann ja zwei Cluster bilden, sag ich mal, ein Hundecluster und ein Katzencluster, ohne zu wissen, was es ist. Wenn man dann aber als Mensch da drauf guckt und sagt, okay, was hat er denn hier jetzt, sammelt, dann sagt man, ah, okay, das hier sind jetzt alles Katzen und das hier sind alles Hunde, aber sagen, die Features hat er dann selber gelernt. Und dann gibt es noch das sogenannte, ja, Reinforcement Learning, also man könnte auch sagen, weil Menschen ja lernen durch Strafe oder Belohnung, so, indem man halt verschiedene Schritte oder Entscheidungen oder Vorhersagen, die ein System macht, wenn die sich dann hinterher als hilfreich herausstellen, dann wird das mit einem positiven Wert beaufschlagt und oder umgekehrt dann eben mit negativen Werten. Und das sind die Verfahren, wie man jetzt beispielsweise Rechnern das Spielen beibringt jetzt. Also neuronale Netze, die dann Computerspiele spielen. Das wird über Reinforcement Learning gemacht, indem man einfach den Rechner Spiele spielen lässt. Der drückt dann irgendwelche Knöpfe und dann guckt man, ist jetzt die Spielfigur gestorben oder wie viele Punkte hat das jetzt gebracht, und dementsprechend wird dann das Netz trainiert und dann lässt man den Rechner ein paar tausend oder ein paar Millionen Spiele machen und anschließend ist er in der Lage, Spiele zu spielen.
Mhm. Ja, das scheint ja auch ganz gut zu klappen. Und ich meine, diese Geschichten mit den Go-Computern und so, die beruhen ja, wenn ich das richtig verstehe, auf KI.
Ja.
Und die sind ja sehr erfolgreich.
Ja, also speziell jetzt Go. Ich meine, Schach hat man früher ja, sag mal, ohne in dem Sinne jetzt, ja, eigentlich ohne neuronale Netze gespielt, sondern da hat man vor allem die Kombinatorik halt einfach Stellungen durchgerechnet. Bei Go war das nicht möglich, weil einfach die Zahl der Varianten zu groß ist, als dass man das in der entsprechenden Tiefe berechnen kann. Und jetzt für Go hat man eben auch neuronale Netze genommen, sogenannte Convolutional Neural Networks, die auch für die Bildverarbeitung benutzt werden. Also die, und da wurde eben erst, hat halt Go als Mustererkennungsproblem im Grunde genommen behandelt, sodass er in der Lage war, dann auch durch sehr viele Spiele gegen sich selbst so eine bestimmte Spielesituation zu bewerten anhand des Gesamtmusters, was da auf dem Spielfeld eigentlich da ist.
Ja, also ich meine, das ist ja schon ganz erstaunlich. Also ich meine, ich finde das auch ganz erstaunlich, was man bei der Bilderkennung macht. Da hast du ja auch so eine App entwickelt, die kann ich hier mal direkt verlinken. Das ist auch schon sehr, sehr beeindruckend eigentlich, was so möglich ist. Oder es gibt ja diese ganz, das ist glaube ich auch KI, dieses Programm, was für die Deutsche Post die Postleitzahlen liest und so. Das war ja ein ganz frühes Beispiel, was auch eben kommerziell erfolgreich war.
Ja, also das ist das tatsächlich, wo jetzt neuronale Netze beziehungsweise Convolutional Neural Networks als erstes im kommerziellen Einsatz war bei der Erkennung von anfangs Postleitzahlen und dann Zahlen auf Schecks, also Handschrift Erkennung das war sehr, sozusagen sehr früh, so in den 90ern hat man da bereits eben sehr erfolgreich Machine Learning mit neuronalen Netzen eingesetzt.
Ja, aber immerhin, also das finde ich schon sehr, das finde ich schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, gut, also da haben wir doch, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen herausgefunden, worum es eigentlich geht. Das ist ja nicht so ganz einfach zu durchschauen. Also ich kann gerne noch mal ein paar Beispiele verlinken. Ich kann ja auch mal auf deine Firma verlinken. Da habt ihr ja solche Sachen. Das ist ja wirklich ganz, ganz erstaunlich, was da möglich ist. Und das ist ja jetzt auch, glaube ich, alles ganz wichtige Technik, denn gerade wenn man so mit selbstfahrenden Autos und so arbeitet, dann ist das, das ist ja, glaube ich, ganz wichtig, dass solche Dinge auch möglich sind,
ja,
wie eben die Erkennung von anderen Fahrzeugen und so.
Ja, zum Thema selbstfahrende Fahrzeuge, man sagen, dass das durchaus auch mit klassischen Technologien ganz gut funktioniert, also ohne jetzt maschinelles Lernen, weil ich glaube, ja, einige deutsche Automobilhersteller oder Forscher haben schon vor 20, 25 Jahren autonome Fahrzeuge über die Autobahnen geschickt und das hatte halt nichts mit neuronalen Netzen oder Machine Learning zu tun. Einen Großteil, muss man sagen, auch jetzt der autonomen Fahrzeuge oder automatisch fahrenden Assistenzsysteme, also wie Autopiloten und so, beruhen in weiten Teilen auch noch auf klassischer Technologie. Aber es hat halt auch in den letzten Jahren dann die Deep Learning Revolution mehr oder weniger Einzug gehalten beim Thema autonomes Fahren. Nach allem, was ich so gesehen habe, ist Google mit Waymo dort am weitesten oder setzt am meisten jetzt auf Deep Learning im Zusammenhang mit autonomem Fahren. Andere Hersteller gehen da teilweise andere Wege oder haben andere Philosophien aber an mehr und mehr Stellen tatsächlich, ja, kommen neuronale Netze und maschinelles Lernen zum Einsatz, aber in unterschiedlichem Ausmaß.
Klar, also es ist natürlich schon möglich, autonomes Fahren ohne KI zu machen. Also ich glaube, dieses System, was ja in Berlin entwickelt wurde für die U-Bahn, ist ja auch ohne KI. Die gucken einfach nur, ist da irgendwas auf der Strecke, und dann wird halt abgebrochen bzw. gebremst. Das ist ja auch ein sehr einfaches Problem. Aber man will natürlich bei selbstfahrenden Autos noch ein paar andere Dinge mehr. Ne? Man will halt vielleicht gucken, wie ist jetzt die Verkehrslage und so. Und das sind ja so Sachen, die man nicht so einfach in den Griff bekommt. Also ich glaube, da braucht man schon solche lernenden Programme.
Ja, es gibt halt, es kommt halt an verschiedenen Stellen zum Einsatz, also wo man ohne jetzt neuronale Netze eigentlich nicht mehr auskommt, ist bei der ersten Stufe, also bei der Wahrnehmung. Sondern autonomes Fahrzeug hat ja unterschiedliche Sensoren. Da sind Kameras drin, da ist ein Radar drin, da ist ein LIDAR drin, also ein auf Infrarotlicht basierendes Radar, könnte man sagen. Und all diese Daten, dort jetzt Objekte zu erkennen, da werden halt praktisch nur noch neuronale Netze eingesetzt an der Stelle, und dann wird im nächsten Schritt, wenn Objekte detektiert wurden, gibt es dann das Kartenmaterial, plus natürlich das Ziel ist die Frage, ja, also man will ja irgendwo hinkommen, und dann muss sich das Fahrzeug erstmal orientieren, also rausfinden, wo es denn eigentlich ist und inwieweit die Umgebung, die es jetzt sieht, mit der Umgebung auf der Karte irgendwo übereinstimmt, und dann rausfinden, wo es eigentlich prinzipiell langfahren kann. Und dann gibt es jetzt verschiedene Verfahren, um jetzt tatsächlich auszuwählen, wo man denn lang fährt. Und durch das interessante Frage der Verkehrsregeln auch, weil man natürlich, ja, ist denn hier sicher fahren und die Verkehrsregeln einhalten, aber die Verkehrsregeln einhalten ist halt nicht immer möglich, weil wenn da jetzt ein Auto parkt und da ist eine durchgezogene Linie, dann dürfte das Auto eigentlich nicht über die durchgezogene Linie fahren, aber es ist klar, wenn es das nicht macht, so kommt es hier nie voran. Ja. Dieser Witz von wegen, wie bringt man jetzt so ein künstliches, wie fängt man sich ein autonomes Fahrzeug, indem man dann einfach eine durchgezogene Linie mit Mehl um das Auto zieht und dann denkt es, oh Gott, beziehungsweise genau am Außen eine gestrichelte Linie und innen eine geschlossene Linie, und dann fährt es rein und kommt da nicht mehr raus. Das ist zwar ein schöner Witz, aber hat Witz, mit der Realität nicht viel zu tun.
Ja, klar. Das kann nicht sein. Also das ist, glaube ich, schon so. Die Verkehrsregeln sind halt immer Regeln, die, ja, gegen die man gelegentlich verstoßen muss, weil die Umstände entsprechend sind, dass es eben nicht anders geht, klar. Und das wird man sicherlich auch so programmiert haben, denn sonst ist da kein, sonst geht das gar nicht. Ja,
aber es ist natürlich auch, also eine Sache, die man, wenn man jetzt mit neuronalen Netzen arbeitet oder Systeme hat, die eben ja, mithilfe von neuronalen Netzen oder anderen Methoden der KI Entscheidungen treffen, dann machen solche Maschinen auch Fehler.
Naja, klar.
Und das ist, ja, aber das ist, normalerweise sind wir so, also Computer bisher in unserem Bild arbeiten oder sollten eigentlich deterministisch arbeiten. Das heißt, genau, außer wenn irgendwie jetzt das Programm ja Bugs enthält, dann ist es aber ganz klares Fehlverhalten. Aber ein, sagen, eigentlich der Anspruch ist, dass ein Computer, wenn der korrekt funktioniert und das Programm korrekt geschrieben ist, dann liefert der Computer keine falschen Ausgaben in dem Sinne, sondern dann nimmt er den Input und dann kommt der Output, der halt ja kommen soll. Ja. Bei neuronalen Netzen gehört der Fehler zum System dazu. Beziehungsweise hat es natürlich damit zu tun, wenn wir jetzt auch normale Systeme, die jetzt sehen sollen, die jetzt Objekte erkennen sollen, dann werden sozusagen, auch wenn die nicht neuronal sind, werden die auch Fehler machen, sogar mehr gröbere Fehler. Aber ja, bei neuronalen Netzen muss man sich davon verabschieden, dass, dass es sich um Bugs handelt, wenn dort etwas Falsches rauskommt hinten, sondern es gibt eben bestimmte Fehlerraten bei solchen Systemen und die lassen sich nicht vermeiden, die lassen sich nur reduzieren.
Naja, klar. Das ist sicherlich da nochmal ein interessanter Aspekt auch, weil man halt ja ein neues Verhältnis zum Fehler braucht. Das ist richtig. Ja,
ja, also sie haben in dem Sinne, ich meine, man sagt, nobody's perfect und das kann man so eins zu eins auch auf Systeme, die mit neuronalen Netzen arbeiten. Perfektion in dem Bereich gibt es nicht.
Ja, naja. Naja. Ja. Gut, also wir haben ja jetzt ein paar Beispiele genannt, also das autonome Fahren und eben auch Bilderkennung oder was ihr auch macht, dann das Erkennen von Objekten in ja, ist eigentlich auch so eine, ja, ist keine Bilderkennung, sondern
ja, doch, kann man schon, ja. Ich sagte, es gibt da verschiedene, also hat einmal die Klassifizierung von Bildern, wo das Bild als Ganzes genommen wird und eine Aussage darüber getroffen, was zu sehen ist. Dann sogenannte Detektion, wo halt Sachen gefunden werden im Bild. Dann auch ein damit verwandtes Problem ist dann die Segmentierung, wo für jeden einzelnen Pixel im Bild gesagt wird, was das ist. Das ist jetzt Straße, das ist jetzt Baum, das ist jetzt Schild, das ist jetzt Auto, aber das eben für jeden einzelnen Pixel. Und so gibt es eben eine ganze Reihe von, ja, Vision-Problemen. Eigentlich ist es Computer Vision. Künstliches Sehen.
Ja. Ja. Ist nicht die KI auch gut für all so Bereiche, wo es so um, ja, ich sag jetzt mal, abduktives Schließen geht, also wo man eben gerade nicht in der üblichen Form, wie das, wie der Computer das ja sonst macht, eben aus irgendwelchen Prämissen irgendwelche Folgen erschließt, sondern eben genau umgekehrt. Ist da nicht KI dann auch der richtige Weg?
Du meinst jetzt, dass du sagen, die Gründe für irgendetwas oder Ursachen findest oder was? Ich habe.
Naja, du hast halt keine, du kannst halt bestimmte Dinge. Oder ich nehme mal ein Beispiel, was ich eigentlich habe. Bei allen Phänomenen der dritten Art, wie zum Beispiel die Entwicklung von Finanzmärkten und so, da kannst du ja nicht sagen, okay, wir kennen jetzt die Umstände, wie sie sind, und dann muss das und das passieren.
Ach so, ja.
Passiert dann etwas anderes, weil du nicht alle Umstände überblickst, beziehungsweise weil eben verschiedene Agenten zusammenspielen. Du kannst möglicherweise über jeden einzelnen Agenten herausfinden, was der für Beweggründe hat. Mhm. Aber wenn die zusammen dann irgendwas machen, dann geht das nicht mehr. Dann passieren eben Dinge, die nicht so einfach vorhersagbar sind.
Ja, also letztlich, wenn wir jetzt so als Menschen können wir bestimmte Muster recht gut erkennen, so. Mhm. Evolutionär bedingt hat halt unser visuelles System und unser auditives System, also unser Gehör, sind sehr gut darin, bestimmte Muster, Wiederholungen zu erkennen, das ist in das enthalten und so weiter. Aber es gibt viele Dinge, die erscheinen für uns chaotisch, wo wir halt kein Muster erkennen, so ohne weiteres. Und da ist es in der Tat so, dass künstliche neuronale Netze durchaus teilweise in der Lage sind, Muster zu erkennen in Daten und daraus auch bestimmte Vorhersagen, wie sich bestimmte Reihen weiterentwickeln werden, wie sich Kurse weiterentwickeln werden, also Aktienkurse, Wechselkurse, andere Dinge, Wetter und so weiter, indem man nicht hingeht und das, wie es früher war, man sagen das wissenschaftlich analysiert und dann ein formales Modell macht und das dann programmiert, sondern indem man einfach Daten auf ein neuronales Netz wirft und mit sehr viel Rechenleistung dann dieses neuronale Netz gewissermaßen, ja, also komplexe Funktionen lernt, die wir dann nicht unbedingt verstehen, warum es diese Vorhersagen jetzt macht, aber wo diese Vorhersagen dann durchaus, ja, brauchbar sind in vielen Bereichen.
Ja.
Und
ja, dann müsste es doch eigentlich im Finanzwesen eine ungeheure Rolle spielen. Denn ich meine, da kann man doch richtig Geld machen, wenn man da gute Prognosen machen kann. Und modellbasierte, so wie beim Wetter, die sind zwar schon ganz gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass das KI-basierte da noch besser sind.
Ja. Also gut, man hat ja mal sehen, bei all diesen, in all diesen Bereichen, jetzt beim Wetter zum Beispiel, ist man ja auch durch jahrzehntelange Forschung, hat man da Gleichungssysteme, komplexe Gleichungssysteme, wo man Temperaturen und Luftströmungen und Feuchtigkeitsaustausch und was auch immer in einem, also da gibt es halt schon sehr gute Computermodelle, die, also analytische Modelle.
Ja.
Aber ich glaube, es wird definitiv dahin gehen, dass beim Wetter ist nochmal besonders schwierig, weil man sehr lange Zeitreihen hat und Vorhersagen über längere Zeiten haben will. Und also Wetter ist vielleicht müsste eigentlich auch funktionieren. Bei den Finanzmarktgeschichten, es gibt Firmen, die seit Jahren erfolgreich damit arbeiten, mit neuronalen Netzen. Problem ist, dass in diesem ganzen Handelsgeschehen du in, sag mal, in 99% aller Fälle durchaus richtig liegen kannst. Mhm. Aber da du eben immer nur oft meistens sehr kleine Margen da sind, kann es dann sein, wenn sich das, dein System arbeitet über Wochen oder Monate, arbeitet es super. Aber dann ändert sich irgendwas in der Welt, so, was halt nicht vorhersagbar war. Und in solchen Fällen hat sich dann oft gezeigt, verliert dein System plötzlich in Minuten Stunden mehr Geld, als es in den letzten 3 Monaten verdient hat. Das heißt, das ist, sagen, ist jetzt auch keine Superwaffe. Und die andere Sache ist, dass natürlich die anderen Marktteilnehmer auch mit entsprechenden Methoden arbeiten. Mhm. Natürlich jeder versucht, irgendwo die besseren Vorhersagen zu machen und dass aber dann sich da so eine Dynamik entwickelt in der Form, weil du verdienst ja oder der Kurs tatsächlich, der beobachtete Aktienkurs beispielsweise, hat nur indirekt damit zu tun, wie jetzt die Firma performt hat, sondern gut, da gibt es bestimmte Ereignisse, die ihn rauf oder runter treiben, aber eigentlich, um jetzt gute Geschäfte zu machen, musst du eigentlich vorhersagen, wie die anderen Marktteilnehmer sich verhalten werden.
Ja, ja.
So, das halt, und nicht, und das ist genau. Natürlich.
Aber das ist auf eine Frage des Gefühls.
Ja, und ich meine, da gibt es halt auch so Kuriositäten, wo man ist dann auch dazu übergegangen, jetzt in diese Handelssysteme, dass die halt das Internet auch beobachten und man versucht hat, auch die Nachrichtenlage dort
genau.
einzuspeisen. Und da ist es so, jedes Mal, wenn diese, ich glaube, es ist eine Schauspielerin, Hathaway, genau, der sogenannte, ja, ich glaube, Anne Hathaway, das ist, glaube ich, der sogenannte Hathaway-Effekt, heißt das, glaube ich.
Ich weiß jetzt nicht, welche Schauspielerin das ist. Ich bin schlecht bei Schauspielern. Wie ja, schreibt sich die?
Anne Hathaway, H-A-T-H-A-W-A-Y, so.
Mhm.
Und jedes Mal, also man hat entdeckt, dass jedes Mal, wenn Anne Hathaway Schlagzeilen machte, dann die Aktien von Warren Buffett gestiegen sind, weil dessen Firma halt Berkshire Hathaway heißt. Mhm. Das heißt, die frühen die frühen Systeme, die eher schlechteren Systeme haben eben da ganz offensichtlich zwei Dinge verwechselt, die aber dann trotzdem den Kurs, also dass Dinge den Kurs beeinflusst haben, nämlich in dem Fall Anne Hathaway den Kurs von Berkshire Hathaway beeinflusst.
Mhm.
Und
das ist ja in der Tat ein interessanter Effekt, ja. Mhm. Ja, da gibt es so ein paar Sachen bei der Börse, wenn irgendwie auch bei den großen nationalen Sportereignissen bestimmte Konstellationen eintreten, dass das dann eine Folge für die Kurse hat. Wobei das sogar plausibel ist, dass halt Leute, die dann eben besonders, weil dann eben in New York eine besonders positive Stimmung eintritt, die natürlich dann auch Folgen hat für die dort ansässigen, an der Börse aktiven Menschen. Und klar, dann, also das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also was man halt auch ganz gut machen kann mit neuronalen Netzen, ist Sentiment Analysis, also auf Deutsch ja Stimmungserkennung würde man, glaube ich, das übersetzen, wo man aus einem Textkorpus oder aus Text dann bestimmte Haltungen versucht zu extrahieren, also jetzt irgendwie eher was Positives, also ob der Text irgendwie positiv gehalten ist oder negativ.
Ja, ja.
Und das ja funktioniert eigentlich ganz gut mittlerweile, dass man halt ja so auf diese Art und Weise Textmining durchführen kann und dann sagen Stimmungserkennung durchführen kann und sehen, okay, ist die Welt gerade, wie schlecht ist die Welt gerade drauf?
Das ist doch möglicherweise eben auch für die Politik nicht uninteressant, noch fürs Militär. Ich meine, ne, da gibt es auch Leute, die da entsprechende Interessen haben. Und das ist doch, ne, also.
Ja, ich fand es sehr bemerkenswert, was beispielsweise die Firma IBM, die ja auch mit ihrem Watson und damals mit Deep Thought ja eigentlich immer auch KI auf dem Radar hatten und jetzt natürlich ja mit versuchen auch diesen Watson und unters Volk zu bringen oder ja dieses System namens Watson, wobei ich persönlich war ich jetzt nicht so besonders angetan oder überzeugt davon. Es ist halt letztlich ein Name für ein Sammelsurium von ja Software, die man irgendwie miteinander verbinden kann, ganz verschiedene Technologien. Aber gut, der eigentliche Punkt ist der, wo eben in welchen Bereichen IBM jetzt künstliche Intelligenz so selber sieht als die relevantesten Bereiche. Und da ist dann schon, ja, wie du sagst, Militär und Politik sind da auf jeden Fall auch zwei Bereiche, die im Blick haben. Und Politik in dem Sinne, dass man positiv erstmal, also der positive Ansatz in Politik ist der, dass man sagt, gut, man versucht mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Entscheidungsgrundlagen aufzubereiten, sodass dann anschließend bessere politische Entscheidungen getroffen werden.
Ja, oder das Umgekehrte. Ich meine, Politiker wollen gern an der Macht bleiben und da könnte man doch Programme einsetzen, die einem helfen, jetzt das zu tun, was einen besonders populär macht. Das muss ja nicht immer die beste Entscheidung sein.
Hm? Ja.
Also manche Politiker haben das ja so ein bisschen im Urin, ne? Also man sagt ja, dass Horst Seehofer immer da schnell sein Fähnchen nach dem Wind gerichtet hat. Ne? Und wenn man da jetzt irgendwelche Maschinen dafür einsetzt, wäre es dann noch besser vielleicht.
Ja, es geht natürlich in den Bereichen, klar, geht es um Macht. Also ich hatte noch vergessen, den Final. Es gibt so tatsächlich drei Bereiche, die in erster Linie, so man sagen kann, die sind doch sehr, also besonders kompetitiv, nämlich der Rüstungsbereich, also militärische Auseinandersetzungen. Ja, Politik hatten wir und dann noch der gesamte Finanzsektor, also wenn es um Finanzen geht. Und da kann man mittlerweile schon beobachten, dass so eine gewisse Rüstungswettlaufdynamik in diesen drei Bereichen eingesetzt hat. So, wenn man jetzt drauf geachtet hat, Putin hat sich halt zu dem Thema geäußert vor nicht allzu langer Zeit und hat gesagt, also wer diese Technologie der künstlichen Intelligenz beherrschen wird, der wird die Welt beherrschen. Mhm. Die Chinesen haben jetzt globale Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz zum Staatsziel gemacht und wollen bis 2030 dominante Macht in dem Bereich sein. Mhm. Also eigentlich besser sein als alle anderen auf der Welt und wollen 2020 mit den USA gleichgezogen haben, so dass als Staatsziel die Franzosen jetzt der französische Präsident Macron hat ja auch gerade vor ein paar Tagen sich auch zu dem Thema geäußert. Im Koalitionsvertrag jetzt steht das Thema auch, ich weiß nicht wie oft, aber ich glaube mehr als ein Dutzend Mal ist davon auch die Rede und wenn jetzt immer, ich meine, von Digitalisierung die Rede ist in der Politik, dann ja, kommt mir das ehrlich gesagt immer so ein bisschen lächerlich vor, weil durchdigitalisiert ist die Gesellschaft ja schon. Also jetzt, ich meine, jeder läuft mit so viel Rechenleistung, also im Schnitt, ich glaube, auf jeden Einwohner kommen wahrscheinlich so 20 bis 50 Computer mittlerweile. Und aber was eigentlich damit gemeint ist, ist, dass in nächster Zeit eben auch Computer Aufgaben oder viel mehr Aufgaben übernehmen werden, die bisher den Menschen vorbehalten waren, und das mit Hilfe mutlich von neuronalen Netzwerken. Deswegen müsste man eigentlich von der Neuronalisierung maschinellen Neuronalisierung.
Ich sehe schon Industrie 5.0. Ja. Mhm.
Und ja, also es wird so wie es aussieht, wird es alles sehr massiv werden. Eben in diesen, vor allem im politischen, militärischen und im Finanzbereich. Gut, es gibt immer noch eine kleine Restwahrscheinlichkeit, dass wir wieder in einen sogenannten künstlichen Intelligenz-Winter oder AI-Winter fallen werden, wovon es schon so zwei gegeben hat, wo jedes Mal nach einer großen Euphorie dann die Enttäuschung auch sehr groß war und Finanzen gestrichen wurden, Firmen pleite gemacht haben. Also diese sogenannten AI-Winter, da gab es halt zwei von, und deswegen befürchtet man, dass das auch jetzt wieder Hype sein könnte und dass auch die großen Erwartungen, die da sind, nicht erfüllt werden. Und aber eigentlich kann man sagen, sind wir sehr wahrscheinlich über den Punkt jetzt mittlerweile hinaus. Also wir können jetzt sagen, es hat bereits so gravierende Fortschritte gegeben bei der Spracherkennung, auch bei der Übersetzung, obwohl da immer noch ein weiter Weg ist.
Ja, das ist alles noch nicht so toll.
Ja, also gerade, ich meine, bei der Übersetzung merkt man das, aber es ist trotzdem deutlich besser geworden.
Ja.
Und so für manche Arten von Texten und zwischen manchen Sprachen funktioniert das mittlerweile brillant. Bei anderen Sachen oft versagt es, aber auch oft katastrophal. Und das ist auch ein Merkmal oder ein Muster, das findet man auch immer wieder in der KI oder in KI-Systemen, dass, wenn sie Fehler machen, sie teilweise wirklich so absurde Fehler machen, wie sie eigentlich kein Mensch machen würde.
Ja. Genau. Ja. Ah, ich sage ja immer, also ich erzähle ja immer gerne die Anekdote, aber das ist möglicherweise noch nicht richtige KI. Diese Werbeprogramme, die bei Amazon eben Empfehlungen abgeben, die haben bei mir vor einiger Zeit einen massiven Fehler gemacht, eine massive Fehlereinschätzung, die nicht korrigiert wird. Was ganz furchtbar ist, also da müsste das doch wirklich selbstlernend sein. Also ich meine, das zeigt, dass diese Systeme offenbar nicht wirklich selbstlernend sind. Also ich habe vor, das ist nunmehr, ich glaube mindestens, das ist 4 Jahre her, ja, habe ich für meine Mutter Abdeckungen für Steckdosen gekauft. Die laufen unter Kindersicherung. Meine Mutter wollte die aber im Bad in der Steckdose haben, weil sie sagt, die Steckdosen, durch die viele Feuchtigkeit, die da so ist, die werden alle irgendwie dunkel, und sie möchte da so Abdeckung drauf haben. Die laufen unter Kindersicherung. Und daraufhin hat Amazon gedacht, aha, da stehen Kinder ins Haus. Und es lässt mich nicht los. Also sie passen altersmäßig die Sachen an. Also ich kriege inzwischen Werbung für Sachen für ältere Kinder. Aber es kommt immer noch was für Kinder. Also das da sind sie irgendwie auf die falsche Bahn gekommen und dann lassen sie das halt nicht laufen. Der hat was für Kinder gekauft, dann könnten die Kinder jetzt älter sein, aber der braucht immer was für Kinder. Ich kriege also laufend irgendwelche Sachen angezeigt als Empfehlung und das eben noch Jahre später, die was mit Kindern zu tun haben. Und das zeigt irgendwie, dass da was nicht stimmt. Aber das sind eigentlich, das ist eigentlich ein Bereich, wo man künstliche Intelligenz einsetzen möchte bei diesen Verkaufsempfehlungen.
Ja, und das ist aber auch etwas, wo es bereits ganz gut funktioniert, genauso aber auch wie in der Manipulation, weil das ein Bereich ist, wo du mit einer sehr geringen Trefferzahl bereits Profite machen kannst.
Ja, ja.
Wobei, ich sag mal, klassischer Werbung, wenn die jetzt, wenn einfach nur Werbung gestreut wird, hast du so schön heißt Konversionsraten, also wo die Leute dann irgendwas kaufen oder bestellen oder wie auch immer, die teilweise bei einem 0,5%, bei 1% liegen. Wenn du bei 2% eine Konversionsrate von 2% hast, bei jetzt Internetwerbung kannst du teilweise schon glücklich sein. Und wenn du da einfach nur ein bisschen besser wirst, ein bisschen genauer zielen kannst und sagen wir deine Konversionsrate auf 3 oder 4% steigern kannst, was halt heißt, 96% oder 97% finden das trotzdem noch uninteressant oder fühlen sich nicht angesprochen. Verkaufst du aber mit Hilfe der Werbung, sagen, ist die dreimal so gut, hast du so eine Effizienzsteigerung von 300%. So. Oder im Bereich politischer Kampagnen, das hat sich jetzt beim Brexit ganz gut gezeigt, haben mit Hilfe von eben ja Profilierung, mit Hilfe von psychischen Profilen wurden Leute gezielt angesprochen, von denen man so in etwa eine gute Vermutung hatte, worauf die empfänglich sind. Und da hat man teilweise Konversionsraten von 5 bis 10% gehabt im Bereich der Zielgruppe. Und oder bei jetzt auch anderen Wahlkampfgeschichten.
Aber ist das denn jetzt nochmal zum Verständnis, ist denn diese Sache der Profilierung im Wahlkampf, sind das KI-Techniken oder ist das nicht?
Ja, das ist, die kommen da an verschiedenen Stellen zum Einsatz im Wesentlichen. Also, weil das, ich glaube, das ist, es würde sich lohnen, da jetzt nochmal kurz genau über das Thema zu sprechen.
Ja, gern.
Also nämlich das, Cambridge Analytica.
Genau, das interessiert mich natürlich sehr.
Was da alles hochgekommen ist, da wir halt auch, da gibt es ja jetzt den ehemaligen Forschungschef, ich glaube, Christopher Wiley heißt der, der ehemalige Chef von der BCI Group, die Mutterfirma von Cambridge Analytica. SCL Group, genau. Und anfangs dachte ich, das ging ja alles vor einem Jahr oder so, anderthalb Jahren ging das so rum. Oder ja, nach der Wahl von Trump ging das ja rum und hat so ein paar Schockwellen verursacht. Und dann sagt man, die haben halt übertrieben. Das war jetzt, haben die Klappe ein bisschen weit aufgerissen. Das kann nicht gewesen sein, so. Und dem habe ich mich so ein bisschen angeschlossen, weil man wusste auch nichts Genaues, so was haben die jetzt wirklich gemacht, was ist denn da tatsächlich passiert. Seit ich aber jetzt, in den letzten Wochen ist es ja wieder hochgeguckt durch durch die Tatsache, dass sie halt die Facebook-Daten besorgt haben auf eine Art und Weise, die ja, nicht vielleicht nicht illegal war, aber sicherlich nicht so gedacht war, sagen wir es mal so. Und in dem Zuge ist halt so viel hochgekommen, dass ich meine Meinung da jetzt radikal geändert habe. Es ist tatsächlich so, dass ich davon ausgehe, nach allem, was ich weiß, dass sie sowohl beim Brexit als auch bei der Trump-Wahl die Stimmen, also dass sie mehrere Prozent, ich würde sogar sehr wahrscheinlich sagen, irgendwas zwischen 5 und 10% an Stimmen beeinflusst haben, sowohl bei Brexit als auch bei der Trump-Wahl. Ja. Und dass man davon ausgehen kann, dass das, was sie gemacht haben, wahlentscheidend war.
Ja, denn wir wissen ja, das war ja in beiden Fällen ein sehr knappes Ergebnis. Und wenn man gerade bei Trump noch sieht, dass der Popular Vote sowieso für Clinton war, ist es natürlich da noch insofern noch knapper. Und vor allen Dingen, wenn man in den Staaten, um die es wirklich ging, und das ist ja offenbar schon bei Obama passiert, da einen gewissen Einfluss ausübt, dann kann man natürlich auch die Präsidentschaft gewinnen.
Aber das eigentlich Erschütternde daran, wenn wir jetzt denken, naja gut, haben halt jetzt geschickt moderne Technologie eingesetzt, um gute Propaganda oder Werbung zu machen. So. Ja. Aber was sie tatsächlich gemacht haben, und das hat mich so umgehauen, also es fängt erstmal damit an, dass diese Firma SCL Group, die machen so seit 30 Jahren eigentlich, empirisch-psychologische Forschung und Propagandaforschung, haben Aufträge, haben auch eine ganze Reihe von Rüstungsaufträgen und aus dem Sicherheitsbereich machen zum Beispiel so etwas wie Gegenpropaganda im Baltikum und andere Sachen. Also die sind schon, wie gesagt, erstens relativ lange im Spiel, und die haben halt jetzt mit Cambridge Analytica haben sie ein neues Geschäftsfeld, nämlich das der politischen Manipulation, beziehungsweise das haben sie vorher auch gemacht. Also sie haben, ich glaube, so an die 30 Wahlen hauptsächlich aber in Dritten Weltländern beeinflusst und manipuliert, mit aber auch übelsten Mitteln durch Verbreitung von Gräuelvideos, von Massakern, von Verbrennungen und so, und das im Zusammenhang dann mit einem bestimmten Kandidaten in Massen kompromittierendes Material in die Welt gesetzt haben, selber mit durch Bestechung und anderes haben halt hauptsächlich in der dritten Welt oder in Ländern, wo die politischen Institutionen nicht so gefestigt sind, in den neuen Demokratien eigentlich überall dann versucht, dort einzugreifen. In Tschechien haben sie die Wahlen beeinflusst und in ganz vielen anderen Ländern. Und was sie jetzt speziell beim Brexit gemacht haben, ist, und da kommt dann an der Stelle schon vor allem Machine Learning und wieder neuronale Netze und KI im weitesten Sinne rein, was sie mit Hilfe von, auch führenden Psychologen, so empirischen Psychologen, auch an der Hochschule in Cambridge, aber auch in anderen, also wirklich die besten Leute, haben sie Verfahren entwickelt und Netze trainiert, mit deren, wo man aus Facebook-Daten aus diesen Facebook-Daten Persönlichkeitsprofile erstellen kann. Persönlichkeitsprofil hört sich jetzt so harmlos an, aber das sind halt Persönlichkeitsprofile im Stile der sogenannten Big Five. Das sind so die ja, haben sich in den letzten 40 Jahren rausgestellt, sind so die fünf wichtigsten unabhängigen Persönlichkeitseigenschaften. Und da, das ist halt im Gegensatz, also Psychologie habe ich halt immer für so ein bisschen, ja, unwissenschaftlich gehalten. Aber da muss man sagen, bei den Big Five, das gehört so zum wissenschaftlichsten, was die Psychologie zu bieten hat. Und vielleicht, ja, da müssen wir, sonst wird das nicht verständlich. Muss ich da auch nochmal leider ganz, ganz kurz ausholen an der Stelle. Und zwar diese fünf Persönlichkeitseigenschaften, um sie jetzt einfach mal kurz zu benennen. So eine Dimension ist Offenheit. Mhm. Also wie offen bin ich jetzt für Neues? Wie sehr akzeptiere ich das? Oder wie stur bin ich, würde man sagen, wenn da jetzt, oder wie sehr lehne ich Neues ab? Dann die Gewissenhaftigkeit, wo halt auch so etwas wie Ordentlichkeit und Pflichtbewusstsein mit drin ist. Dann eine weitere Dimension, Introversion, Extroversion. Das heißt, woran man merkt, wenn man extravertiert ist, klar Geselligkeit, aber eigentlich selber an sich merkt man das, macht mir das jetzt Freude, auf andere Menschen zuzugehen. So, also Extrovertierte geht halt gerne auf die Party, geht halt gerne raus und hat halt eher Probleme mit sich allein zu sein, während die introvertierte Person sehr gut mit sich alleine zu Hause sein kann und sich eher einen Ruck geben muss, um jetzt auszugehen oder auf die Party zu gehen oder Leute anzusprechen. Dann Verträglichkeit, also wie rücksichtsvoll oder kooperationsbereit oder empathisch bin ich oder wie sehr bin ich jetzt ich zentriert und andere Leute sind mir egal. Und dann noch der sogenannte Neurotizismus oder Neurotizität, wie ängstlich bin ich, wie labil und verletzlich bin ich. So. Und diese fünf Eigenschaften, normalerweise kann man, also da kann man Tests machen, 100 Fragen, die einem gestellt werden. Und dann hat man anhand dieser fünf Dimensionen und auch noch sagen der wichtigsten 10 Unterdimensionen kann man halt seine Persönlichkeit, also weiß man, wo man sich ungefähr befindet. So, der Punkt ist erstmal, dass diese Sachen, also wie gesagt, jetzt diese Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extroversion, Verträglichkeit und Neurotizismus haben ja erstmal nichts mit Politik zu tun, sondern das ist sozusagen, wie geht es in meinem Inneren vor? Das sind eigentlich durchaus auch recht persönliche Dinge. Ja. Also die gehen schon tief rein. So. Mhm. Und was sie jetzt gemacht haben im Brexit ist, sie haben Leute identifiziert, wo die einen hohen Wert an Offenheit und an Neurotizismus aufgewiesen haben.
Ah, ja.
So. Und von denen weiß man nämlich, weil sie offen sind, dass sie halt offen sind auch für Neues, aber sind auch eher ängstliche Leute und das sind diejenigen, die mit alarmierenden Fake News, die dafür am empfänglichsten sind. Und die hat man dann so diese Untergruppe hat man dann eben massiv mit speziell für sie gefertigten Nachrichten, die zum Großteil erfunden waren, was weiß ich, The Pizzagate-Geschichten oder keine Ahnung. Und das finde ich ist sozusagen ein Punkt. Ich meine, das waren etwa, glaube ich, rund 7 Millionen Personen jetzt in England beim Brexit, die sie gezielt angesprochen haben. Also jetzt nicht nur Fake News geschehen, sondern es gibt da auch noch andere Kombinationen. Und so haben sie, ja, die Leute mit Lügen, Grunde genommen mit erfundenen Informationen manipuliert, und zwar zielgenau, aber diejenigen, von denen sie wussten oder wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch war, dass sie es auch schlucken werden. So.
Mhm.
Und
ja, das ist natürlich perfide. 7 Millionen, das sind das sind mehr als 10% der Wahlberechtigten.
Ja, also das hat natürlich nicht bei allen Funk sozusagen.
Ja, klar.
Aber sie haben davon, also sie haben in dem Bereich dann tatsächlich Konversionsraten gehabt von teilweise bis zu 10% der, die sie, und Konversionsraten heißt, dass sagen beim, oder ja, also zwischen 5% und 10%, dass bei Empfang der ersten Nachricht, die sie bekommen haben, zwischen 5% und 10% entweder was gespendet haben oder Mitglied einer der Brexit-Organisationen geworden sind oder zu einer Veranstaltung gegangen sind. So.
Mhm.
Und wenn man sich das jetzt überlegt, also was das für ein Impact ist, wenn du 7 Millionen, dann hast du plötzlich im Rahmen der ersten Kampagne, lass es jetzt 5% sein, bei der Kampagne hast du plötzlich 350.000 Leute, die in deiner Organisation, die Geld spenden, die Mitglied werden, und so haben die natürlich auch ziemlich viel finanzielle Mittel mobilisiert.
Mhm. Ja, ja, klar.
Plus dann natürlich andere Dinge, also der zweite Teil der Manipulation, den sie halt mehr in den USA auch durchgeführt haben, ist Wählermobilisierung oder Wählerdemobilisierung, wo du sagen die Wähler des Gegners davon abhältst zu wählen und die eigenen dazu bringst zu wählen. Das geht nämlich viel einfacher, als jetzt jemanden dazu zu bringen, statt den einen, statt des anderen Kandidaten zu wählen. Und das tut man dann wiederum dadurch, dass man Geschichten über den Kandidaten produziert, die man aber spezifisch für anhand jetzt auch wieder der Persönlichkeitsstruktur plus anderer Informationen. Also wenn man jetzt weiß, okay, also anhand jetzt, wie gesagt, Neurotizismus oder wenn jetzt du jetzt jemanden hast, der jetzt sehr gewissenhaft und sehr ordentlich ist, dann fertigst du speziell für ihn große Mengen an Informationen, die über Geschichten wie jetzt unordentlich oder faul oder bis hin zu so Dingen, wo du ihm Fotos schickst, die den Kandidaten dann irgendwie bekleckert zeigen oder in irgendwie einer anderen unvorteilhaften Situation, die halt dann eventuell dazu geneigt ist, dort Ekel zu erregen. Und das machst du halt sogar eventuell auch noch nicht als der wahre Absender, sondern sagen auch als sozusagen False Flag mäßig dass du positive Dinge eigentlich schreibst, aber die halt so formuliert sind, dass sie unterbewusst Aversion erwecken oder dass du den Leuten, von denen du weißt, dass sie eher eher so ein bisschen konservativer sind, aber trotzdem noch auf der auf der linken Seite, denen schickst du dann gezielt Informationen wie über irgendwelche Boshaftigkeiten, die der Kandidat dann über reiche oder pflichtbewusste Leute gesagt hat. Und so mit den Mitteln erzeugst du jetzt nicht nur in unterschiedlichen Persönlichkeiten unterschiedliche Bilder vom selben Kandidaten, sondern machst es auch noch nicht mit sachlichen Aussagen, sondern indem du ganz unterbewusst mit Bildern, mit Worten arbeitest, und das Ganze ist halt auch noch psychometrisch unterstützt, und durch AB-Testing, bevor du das massenweise rausschickst, probierst du das immer auf kleineren Segmenten aus und guckst, wie es wirkt und verbesserst dann darüber sozusagen auch noch die Giftigkeit deiner Informationen. Und ja, das haben die gesagt, mit Hilfe von teilweise den weltbesten Psychologen, gewaltigen Datenmengen, aber nicht nur von Facebook, sondern auch, das ist noch überhaupt gar nicht raus, welche Daten sie da genutzt haben. Einer der Gesellschafter dort, dem gehört auch eine Versicherung. Da ist halt unklar, ob der nicht auch die Daten der Versicherten zum Beispiel genutzt hat oder dann natürlich, es gibt so viele Daten draußen, Marketingdaten und. Und was man sagen kann ist, man weiß, dass diese Cambridge Analytica-Leute vor nichts zurückgeschreckt. Also die hatten keinerlei Skrupel, egal ob legal, illegal, Datenschutz, die haben, für die zählte einfach nur der Erfolg. Und man muss sehen, sie hatten Erfolg und einige von den Leuten, die das mitorganisiert haben, sitzen halt jetzt auch in der englischen Regierung mit drin, so und in der amerikanischen. Und insofern, ja, also ich halte das für ein erschreckendes Desaster, was passiert ist, was, glaube ich, weil es so schwer zu verstehen ist, auch die Presse noch gar nicht so richtig durchdrungen hat, was da für ungeheuerliche Dinge einfach passiert sind. So, wo man es platt sagt, Leute mit Hilfe von moderner Technik nicht nur dazu übergangen sind, die in der Vergangenheit labile Demokratien angegriffen haben, mittlerweile so unverschämt und aber auch so gut geworden sind, dass sie eben mit ihren Methoden mittlerweile ganz offen eigentlich in gefestigten westlichen Demokratien ihre, sagen, Waffen, Psychowaffen, wenn du so willst, das sind, kann man nicht anders sagen, das sind Psychowaffen, die dort in den letzten 30 Jahren entwickelt worden sind und die jetzt zum Einsatz gekommen sind, erstmals großflächig.
Aber ist das nicht langfristig dann vielleicht auch etwas, was sich relativiert, weil alle Seiten solche Sachen dann einsetzen werden?
Tja,
na gut, die Guten, die werden geschwächt.
Also, wie gesagt, also erstens, gut, wenn das jetzt, ich hoffe, entsprechend aufgearbeitet wird, hoffe ich, dass es dort dann auch zu entsprechenden Gegenmaßnahmen und Verboten und Gesetzen und anderen Dingen. Ich meine, sieht man jetzt auch schon, also Facebook guckt halt, also das ist sicherlich der Datenschutz vorangetrieben werden wird und dass ich hoffe, dass einfach entsprechend eigentlich die Leute in den Knast wandern, die das getan haben, weil die haben sich über so viele eigentlich auch Gesetze hinweg gesetzt. Problem ist nur, dass die Gesetze bei solchen Arten von Manipulationen auch oft, stellst du fest, die Strafen, die dafür sind, also zum Beispiel in England für Wahlmanipulation 50.000 Pfund oder so oder 10.000 Pfund, wenn du
das gibt die Gesetze dafür noch nicht. Das ist ja der Nachteil des, glaube ich, auch grundsätzlich der Nachteil des römischen Rechtssystems, was wir ja hier haben. Also Großbritannien und USA sind da vielleicht sogar noch ein bisschen weiter, weil sie ja ein Gewohnheitsrecht haben, wo man dann Dinge auch entsprechend interpretieren kann. Also man kann sagen, es gibt diese Prinzipien und die sind übertragbar auf die neue Situation, während es in vielen anderen Ländern, wie auch in Deutschland, eben erst neue Gesetze geben muss. Und da gibt es keine. Da ist das also jetzt im Moment alles straflos.
Ja, nicht, also sagen wir so, straflos.
Naja, vielleicht nicht ganz.
Aber im Verhältnis, einfach im Verhältnis zu dem ungeheuren Einfluss, also zu dem Grad an Zerstörung jetzt auch politischer Kultur, der dadurch eingetreten ist. Und der Effekt ist, du sagtest gerade, naja, wenn jetzt alle sagen mit diesen Mitteln kämpfen, das Problem ist, dass dadurch aber auch, wie wir jetzt sehen können, mit solchen Maßnahmen auch einfach die politische Kultur an sich zerstört wird und dass wir, ich meine, nicht nur aus den Gründen, aber dass wir auch in den Zustand einer Politik des ständigen Ausnahmezustands hineinkommen, weil durch sagen, Schüren von Gefahren und diesen speziell gefertigten Botschaften, die auf tieferer Ebene treffen, eine Spaltung der Gesellschaft stattfindet.
Genau.
Und die Leute, die meisten Menschen das gar nicht mitbekommen, wie sie manipuliert werden. So, das unterläuft halt auch bisher unser Immunsystem oder nicht von allen Leuten. Es sind vielleicht 20%, die manipulierbar sind. Aber die Techniken werden natürlich halt auch immer besser.
Oh.
Mhm. Naja. Und insofern, ja, also das ist sagen der Bereich, wo ich sagen muss, wo ich wirklich extrem schockiert war, dass diese eigentlich schönen Technologien für solche Dinge jetzt zum Einsatz kommen.
Naja, es ist halt eben das Problem, da habe ich hier in dem Fall der Demokratie, dass halt dass Demokratie eben darauf beruht, dass Menschen eine informierte Entscheidung treffen und eben in ihrem Interesse, eine auch, die in ihrem Interesse ist. Und was jetzt passiert, ist eben durch diese Art der Manipulation treffen sie nicht mehr eine informierte Entscheidung und möglicherweise sogar eine Entscheidung, die nicht in ihrem Interesse ist.
Ja. Das,
und damit ist die Grundlage der Demokratie weg. Dann haben wir, ja, ich meine, Demagogie gab es immer, aber das ist ja hier keine Demagogie, das ist ja mehr so, ja, da muss man noch ein neues Wort erfinden, so eine Art Olchagogie, wo eben die Masse, die blinde Masse irgendwie in Richtungen gesteuert wird, in die sie möglicherweise gar nicht will.
Ja. Man könnte auch sagen, ja, ich weiß nicht, gut, im Englischen gibt es das schöne Wort weaponized, so. Da könnte man halt auch so von weaponized psychology sprechen, die halt, was aber eben auch nur möglich wird durch die Kombination an Kommunikationstechnik, Internet, Verfügbarkeit von Daten, Algorithmen und aber diese ganzen wissenschaftlichen auch Erkenntnisse im Bereich jetzt der Psychometrie und auch so ein Stichwort Behavioral Change Management, also Verhaltenstherapie oder Verhaltensänderungstechniken. Da hat die Forschung auch erhebliche Fortschritte gemacht und da ist mittlerweile eine ganz neue Art von Manipulationstechniken im Einsatz. Früher, so kann man sagen, bei Nazis oder generell in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, war es so mehr Charisma und gut, natürlich gab es auch so gewisse Tricks of the Trade, aber das war halt nur so bedingt wissenschaftlich unterlegt, sondern es war schon mehr so philosophisch Erfahrung, weitergegebene anekdotische Geheimnisse. Mittlerweile ist es so, dass man das quantifizieren kann, dass man weiß, welche Mittel bei welcher Person welche mit hoher Wahrscheinlichkeit welche Reaktion hervorrufen. Und das kann man halt dann ausnutzen durch zum Positiven, so, aber auch um eben solche Dinge zu machen, wie die Wahrscheinlichkeiten, dass Trump gewählt wird oder dass der Brexit passiert, so zu kippen.
Ja, und das ist natürlich in der Tat beunruhigend. Ja. Ja. Ja, also das ist schon sehr schwierig. Also gut, das ist jetzt negative Aspekte, die man natürlich auf jeden Fall beachten muss. Also gerade diesen Bereich der Manipulation.
Ja, es gibt natürlich noch auch noch schlimmere denkbare Geschichten. Gut, kennen wir alle vom Skynet oder was in China da jetzt ausgerollt wird an Beobachtungstechnik, wo wie sie auch immer hier die CDU in Berlin immer gerne spricht, ich glaube von intelligenter Videotechnik reden, glaube ich.
Intelligente Videotechnik, genau. Da soll halt durch Überwachung sollen Verhaltensvorhersagen gemacht werden. Und dann wird einem das als Datenschutz verkauft, was es natürlich nicht ist, das ist naheliegend. Nämlich dann guckt niemand mehr auf die Daten, sondern nur noch maschinell wird das ausgewertet und
man kann dadurch eine viel höhere Zahl von Videoquellen, also kann man halt Dinge drauf entdecken und Menschen sind da auch halt nicht so gut und da kann ich halt, im Grunde genommen kann ich dann, wie die Chinesen das machen, auch 100.000 Kameras ausrollen und dann habe ich halt 100.000 Server, die sich die Bilder angucken und entweder sagen Bilderkennung drauf machen, gucken, welche Person da ist, aber vor allen Dingen in erster Linie Verhaltenserkennung, also liegt dort zum Beispiel eine Person auf dem Boden oder kämpfen dort Personen gerade oder in der U-Bahn ist da jemand im Gleis, aber auch raucht da vielleicht gerade jemand. Ja. Das alles sind Dinge, die halt die KI mittlerweile mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erkennen kann und dann auch das entsprechende Bild dann wiederum eskalieren und zu einem Operator schicken kann. Grundsätzlich kann man sagen, im Bereich jetzt der Gefahrenerkennung, also liegt da jemand im Gleis oder ist da jemand umgefallen auf dem Bahnsteig gerade, kann man sagen, super, warum nicht? Und insbesondere, da stimmt dann tatsächlich das erstmal mit der Privatsphäre, weil da niemand sitzt am anderen Ende und die ganze Zeit zuguckt. Aber auf der anderen Seite, wenn die Technik erstmal da ist, ist der Schritt dann eine weitere Softwarelizenz zu besorgen oder auf den Knopf zu drücken und dadurch eine Komplettüberwachung, wie das in China gemacht wird, zu installieren, natürlich sehr.
Es ist noch ja schon eigentlich eine Überwachung, selbst wenn niemand auf die Daten guckt. Aber es passiert ja genau dieser Effekt, der ja gerade ganz problematisch ist, dass die Leute reagieren, um nicht mehr aufzufallen und sich dann anders verhalten. Also die verhaltensändernde Wirkung ist ja auf jeden Fall da. Und das ist nicht gut. Denn ich meine, nicht jedes Verhalten ist wirklich schlimm, aber die Leute werden dann bestimmte Dinge unterlassen, weil sie merken, da gibt es immer.
Gut, da könnte man ja noch sagen, okay, eigentlich, wer kann was dagegen haben, wenn sich Leute jetzt friedlich und vernünftig in der U-Bahn oder generell verhalten? So. Was mein Problem ist, dass ich dadurch, dass ich aber gewährleisten muss, dass diejenigen, die jetzt diese Technologie nutzen oder diese Macht jetzt dann plötzlich haben, dass die sie nicht missbrauchen zu irgendwelchen Dingen. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass das eben ganz schnell einfach dazu genutzt werden kann, dann auch die Demokratie oder die Freiheit auszuhebeln. Das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich damit habe, dass manche Technologie unverhältnismäßige Gefahren heraufbeschwört. Man einfach nicht will, dass sie jetzt großflächig zur Verfügung stehen oder eingesetzt werden. Gut, wobei das jetzt noch in der Spannbreite dessen, was auf uns zukommt, alles noch eher harmlos mir erscheint.
Ja, ja. Naja, aber ich meine, wir können ja durchaus jetzt mal auch noch ein bisschen weitergehen und, weil wir ja einen Kulturpodcast machen, auf die kulturelle Seite kommen. Denn in der Literatur und insbesondere in Filmen und Serien wird ja oft auch vor den Gefahren der KI gewarnt. Und da gibt es ja nun auch sehr, sehr viele Filme und wie gesagt jetzt auch Serien, die sich damit auseinandersetzen, wo man dann erstmal sieht, was vielleicht alles noch auf uns zukommt, wenn es dann eine stärkere KI gibt und die Maschinen denken. Du hast ja schon Skynet genannt. Das ist ja bekannt aus Terminator, wo die Maschinen dann sagen, okay, also die Menschen müssen wir jetzt mal stilllegen, weil die ein Problem darstellen. Was übrigens leicht einsichtig ist. Also ich glaube, man muss jetzt keine große künstliche Intelligenz sein, um zu sehen, dass die Menschen möglicherweise ein Problem für die Welt darstellen und aus nationalen Gründen dann tatsächlich die Freiheit der Menschen eingeschränkt werden muss, was man natürlich politisch am Ende nicht will, klar.
Ja, es gibt da einen riesigen Baum an Möglichkeiten, was denn passiert jetzt mit so einer allgemeinen, also wenn wir eine allgemeine künstliche Intelligenz oder eine allgemeine Superintelligenz haben und sehr viel davon ist ja auch in der frühen durchaus teilweise Mythologie auch aufgenommen worden. Da ging das ja sozusagen los, auch Thema. Ich meine, ich hatte das ja in meinem Vortrag da.
Genau, den habe ich auch schon verlinkt.
Habe ich mich da eine ganze Menge Filme auch durchgegangen, beziehungsweise auch so Thema, ja, Talos als erster Roboter. Übrigens interessant, wie viele Waffensysteme auch immer wieder gerne nach Talos benannt werden. Das ist halt der so ein Bronzekrieger, der sie ganz lustig fand, dann seine Aufgabe war es halt, Felsbrocken auf Schiffe zu werfen, die vorbeigefahren waren. Dann ich Büchse der Pandora und dann halt Golem fand ich halt auch interessantes Beispiel. So ist halt ein Beispiel für eine, halt man würde sagen, militärische Tool-AI. So eine Art Roboter, ein bisschen stumpfsinnig, weil der Golem halt, also ich rede jetzt vom Golem von Prag speziell, eben immer genau das getan hat, was man ihm gesagt hat. Und man dann aber merkte in den Geschichten, dass das gar nicht so einfach ist, eine Maschine, die jetzt so ein bisschen, die jetzt, ja, ich sag mal, wörtlich, Anweisungen wörtlich befolgt, dass das ganz schwer ist, die davon abzuhalten, Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun will. Und das ist, das mündet natürlich in das in die Frage, wie baue ich eine KI, die freundlich, gutwillig ist und deren Werte sich mit unseren decken und die eher positive Dinge tut. Und das ist natürlich kulturell ganz gut exploriert worden. Nur wenn man sich dann die Beispiele anguckt, also speziell, ich habe jetzt hauptsächlich Spielfilme geguckt, dann findet man in, wie viele Beispiele hatte ich da? Ich glaube so rund 30.
Ich habe sie hier, glaube ich.
Ich hatte etwa gute 30 Beispiele und nur in 10% der Filme jetzt, die ich dort ausgewählt habe, und ich glaube, das ist durchaus aber
26 habe ich jetzt gezählt. Ich habe sie alle notiert, weil das für mich sehr interessant war.
Und ich glaube, nur in wirklich 2 oder 3 Filmen kann man sagen, waren die künstlichen Intelligenzen irgendwie sympathisch oder freundlich. So Star Wars mit R2-D2 und jetzt noch diesem anderen neuen Roboter da. das war so eines der wenigen Beispiele. Aber ansonsten.
Star Trek mit Data?
Ja, und Star Trek Data, ja, genau. Das stimmt, das ist nämlich eine Serie, ja. Hatte ich, aber ich glaube, den hatte ich jetzt gar nicht in meiner Aufzählung. Aus verschiedenen Gründen, weil es eher eine Serie ist und die Filme zählen jetzt nicht so richtig als Eigenstelle, also die sind, letztlich basieren die auf der Serie, deswegen, und hätte ich noch Serien mit reingenommen, wäre es halt noch länger gewesen, ja. Aber ansonsten, wenn man sich das anguckt, noch von angefangen, gut, das war jetzt nicht der erste, aber jetzt so Gort, so aus der Tag, an dem die Erde stillstand, ist schon eher noch, ich meine, gut, das ist jetzt ein außerirdischer Roboter, aber auf jeden Fall auch bedrohlich, mal sehr mächtig. Da könnte man jetzt nicht sagen, der ist jetzt böse, aber der war ja auch kurz davor, die Menschheit auf jeden Fall auszulöschen. Mhm. Dann gut, Robby the Robot, würde ich sagen, schon eher positiv, aber dann gleich mit 2001, Hell, natürlich.
Ist nicht so gut,
ist, ja. Oder Colossus, der dann, im Prinzip die Menschheit durch atomare Erpressung auf seine Seite oder ja, unterjocht hat, wenn man so will, und auch nicht davor zurückgeschreckt ist, Atomwaffen einzusetzen, um Menschen gefügig zu machen. Dann Westworld so, wobei interessanterweise bei Westworld bei dem Film eher, und das ist auch wieder
so ein
Muster, was sich öfter wiederfindet, wie auch bei Blade Runner.
Bei Blade Runner ist es auch so, das ist sehr ambivalent.
Dass die Menschen im Grunde genommen die Bösen sind und die Roboter mehr oder weniger die Opfer oder auf eine Art und Weise menschlicher dargestellt werden, während die Menschen eher von ihrer schlechtesten Seite und dass dann quasi deswegen die Roboter dann aufbegehren und im Fall von Westworld dann der Roboteraufstand stattfindet und beim Blade Runner, doch sie im Prinzip auch rebellieren, die Roboter, allerdings dann zu Tode gejagt werden.
Wobei im Buch, im Gegensatz zum Film, im Film habe ich bisher nur den ersten Teil gesehen, den allerdings mehrmals. Also der zweite, also der neue Film, den kenne ich noch nicht, den neuen Film. Aber ich habe das Buch gelesen, also das Buch, das ist ja eigentlich nur eine relativ kurze Geschichte von Philip K. Dick. Und da ist es ja auf verschiedenen Ebenen ist da ja alles offen. Also erstmal geht es da nicht nur darum, wer jetzt die Guten und die Schlechten sind. Wir wissen ja am Ende nicht mal, ob die Hauptperson überhaupt Mensch ist. Das ist ja dann der grundsätzliche Zweifel, den Decker am Ende hat und der ja nicht gelöst wird. Also das ist offensichtlich dann nicht mehr zu sagen, wer Mensch ist und wer Roboter. Und dann ist natürlich auch nicht mehr so ganz klar, wer gut ist und wer schlecht. Also ich meine, das ist eigentlich das Faszinierende an dem Buch, dass je weiter man, oder der Kurzgeschichte, je weiter man fortschreitet, umso mehr wird eingerissen an Sicherheiten, die man noch so hat als Leser. Aber das ist schon ziemlich gut gemacht. Und das ist natürlich dann im Film, wie gesagt, ich kenne den zweiten Teil nicht so richtig gut umzusetzen. Also beim Film
da wird auch im Buch sind halt auch viel mehr so die Gedanken, also mehr so der innere Monolog.
Genau.
Da auch natürlich dort und du Androids Dream of Electric Sheep.
Genau.
Das ist, glaube ich.
Ja. Das elektrische Schaf tritt ja auf. Also da weiß man eben auch nicht, ob das
Und so gibt es natürlich ganz viele interessante Geschichten oder Fragen, die halt aufgegriffen worden sind. Interessant fand ich auch, Bei Alien oder Aliens dann. Und gibt es ja auch eine KI, die immer wieder eine Rolle spielt. Und im ersten Film dieser Officer Ash, der so ein Androide ist, wo der dann halt auf Anweisung der Firma handelt, eigentlich auch so ein bisschen Motiv wie bei 2001, wo im Grunde genommen in beiden Fällen plötzlich ein Android oder Computer quasi auf höhere Anweisung, also wo die Loyalität der Maschine, wo die loyal zur Firma ist, wenn man so will, und nicht loyal zu ihren Bordkameraden, wenn man so will, jedenfalls bei Ash, sondern dass halt einfach, andere Loyalitätslinien da sind oder dass auch die Gefahr da ist, dass die Maschine dann eben im Zweifelsfall nicht gegen die Firma rebelliert oder sich nicht auf die Seite der Kollegen schlägt, so, was dann sagen, von wegen irgendwie hier Kollege Roboter und so, streikt nicht mit, sondern hilft dann stattdessen noch Dinge zu tun, ohne Rücksicht auf Verluste im Fall von Alien.
Das kommt uns ja auch bei Blade Runner vor in der Geschichte, die davon, diese Frau, mit der sich Decker ja einlässt, Rebecca oder wie sie heißt, die ist ja auch im Auftrag der Firma unterwegs, um ihn eben abzuhalten, auch von bestimmten Dingen. Also das ist schon sehr, sehr interessant an der Stelle. Ich habe neulich eine neue Serie gesehen, ich weiß nicht, ob du die kennst, Altered Carbon.
Die Serie kenne ich nicht. Ich habe allerdings das Buch gelesen, das dem glaube ich, der Serie zugrunde liegt. Ich
weiß gar nicht, dass es da ein Buch gibt. Das muss ich auch mal lesen.
Das ist, also ich denke mal, weil der Name, also es, im Buch geht es jedenfalls darum, dass es im Prinzip eine Kriminalgeschichte.
Das ist ein Buch. Von Richard Morgan. Also ich habe wieder was gelernt. Es ist gut, dass ich Podcasts ab und an. Dann lernt man dann noch was. Ich weiß nicht, wie das im Buch, ob das auch im Buch ist, das KI-Hotel.
Ja.
Also es ist so großartig. Also da muss ich wirklich sagen, im Film, das ist auch filmisch wirklich gut umgesetzt. Das ist an der Stelle, wo er geht ja dann in ein KI-Hotel und es wird dann so gesagt, KI-Hotels sind jetzt ein bisschen aus der Mode gekommen, das macht man nicht mehr so. Und dann habe ich mich gleich schon gefragt, warum macht er das? Und es war mir sofort klar, was er vorhat, und ich will jetzt nicht spoilern. Und genau das ist eingetreten dann, und das ist immer schön. Also ich mag es immer, wenn man irgendwelche Sachen errät, die dann wirklich eintreten. Und das fand ich sehr, sehr gut an der Stelle. Also gut, das Buch muss ich dann vielleicht auch noch lesen. Also ich fand das wirklich in vielfacher Weise sehr anregend, weil da wirklich sehr viele Ideen kamen, die ich sehr, sehr gut fand.
Ja, und gut, da ist, muss ich sagen, das KI-Hotel ist aber auch dann, sagen, das gehört eher zu den ist eine sehr sympathische KI.
Ja, ist eine sehr sympathische KI,
muss man sagen. Also genau. Wie gesagt, ich habe die Serie, aber es stimmt, ich hatte, was ich mir vielleicht auch mal
anschauen. Solltest du sehen, weil die auch so eine eigenartige Ästhetik hat und so, die ist, sieht alles anders aus als das, was man vorher gesehen hat. Das finde ich ja immer gut und richtig, dass man halt eben auch, wenn man die Zukunft sieht, sicherlich nicht so aus wie die Gegenwart, deshalb muss man da irgendwie auch was machen. Ne? Und das ist, glaube ich, da sehr gelungen. Und bei anderen vielleicht weniger. Ja, bei anderen Serien. Ja gut, also du bist ja jetzt nicht auf Serien eingegangen. Gibt es denn da noch Serien? Also bist du auf Filme eingegangen? Vielleicht kann ich da noch ein paar Serienempfehlungen abholen bei dir.
Wie gesagt, Westworld, die Serie, muss ich sagen, ist halt natürlich auch recht gut.
Fand sie auch gut,
So. Ja, und dann eigentlich die zweite Serie von Battlestar Galactica, also Kampfstern Galactica.
Ah ja, die habe ich ja nicht gesehen. Habe ich aber auf meiner To-Do-List sogar auf meiner Platte seit ewigen Zeiten schon.
Weil da muss ich sagen, so gut, das ist eine Serie, die auch sehr, sehr stark davon lebt, dass man den Plot nicht kennt. So, das heißt, es ist nichts, was man sich so gerne unbedingt ein zweites Mal anguckt. Aber da muss ich sagen, das war die Zylonen in dem Fall sind ja da, künstliche Lebewesen, Roboter, KIs, die rebelliert haben.
Also wie gesagt, ich habe es auf meiner To-Do-Liste und werde mir das dann anschauen. Ich glaube, das ist sogar bei den üblichen Angeboten dabei. Amazon Prime und so. Da braucht man gar nicht auf das dunkle Internet zurückgreifen. Na, aber das finde ich halt wirklich sehr, sehr schön. Also diese ganzen Fragen, die hier ja auch so ein bisschen philosophischer Natur sind und die dann eben in Literatur und Filmen und Serien eben aufgearbeitet werden. Ne? Also wir kennen ja auch die Sache mit den Asimovschen Gesetzen, also den Gesetzen für Roboter, an die ich auch denken musste, als wir am Anfang über die Straßenverkehrsordnung gesprochen haben. Diese Gesetze sind ja eben auch, das ist eben auch die Frage, und das wird ja in verschiedenen Filmen, auch bei iRobot zum Beispiel, ja auch erörtert, ob das wirklich gut ist, wenn diese Gesetze dann gelten. Nee, das war noch ein anderer iRobot, da geht's ja genau um, da kommen ja die Asimovschen Gesetze her. Mhm. Es gab einen anderen Film, an den ich mich jetzt nicht erinnere, wo das nochmal hinterfragt wurde, ob die alleine hinreichend sind.
Ja, die sind, nein, es ist sogar so, also die wurden ja auch diskutiert und auch in der, sozusagen, in der KI-Forschung jetzt, und da ist halt aber klar, die sind tatsächlich eher ein Mittel der Fiktion oder Erzählung und sind in keinster Weise jetzt technisch weder umsetzbar noch sinnvoll. Also es ist, die halten einer näheren Betrachtung einfach nicht stand, weil das ist, sie sind nicht implementierbar. Das ist, also das würde nicht funktionieren. Man muss ja tatsächlich auch sagen, dass dass auch 90% sagen der KIs in den Filmen eigentlich völlig an dem vorbeigehen, was zu erwarten wäre, wenn wir tatsächlich allgemeine künstliche Intelligenz auf menschlichem Level erreichen. Dann ist der Punkt, dass innerhalb von relativ kurzer Zeit, eventuell von Stunden, möglicherweise im Zeitraum von Monaten, diese künstlichen Intelligenzen einfach die Weltherrschaft übernehmen. Dann so intelligent sind innerhalb von relativ kurzer Zeit, dass wir überhaupt nicht vorhersagen können, was dann eigentlich passiert, was sie dann wirklich tun werden. Ob sie, ich meine, es ist teilweise auch durchgespielt, einige der Ansätze, also sich in Hör, wo dann diese intelligenten AI Operating Systems da sind, in die sich in, so ein Mann verliebt sich in sein AI Operating System, sagt toller Film, gut, wir haben schon sowieso so viel gespoilert, insofern, außerdem ist der von 2013, aber Da ist es auch so, dass es das eine Szenario, wo dann die AIs sich sehr schnell entwickeln und dann die Menschheit einfach alleine lassen. Die ziehen dann um in und verlassen die Menschen, weil die Menschen halt uninteressant geworden sind.
Mhm.
Und das kann halt sehr wahrscheinlich, weil man muss sich, oder was heißt, man muss sich vorstellen, man kann sich das nicht vorstellen, dass eine künstliche, ja, dass eine künstliche Superintelligenz entstehen wird, die im Vergleich zu einem Menschen so intelligent ist wie eben der Mensch im Vergleich zu einem Frosch. Oder gut, mit Insekten sind halt zu anders, aber ja, aber eventuell sogar wie ein Mensch im Vergleich zu einem Einzeller. Aber selbst wenn man jetzt nur sagt, nur wenn sie jetzt nur ein paar Prozent intelligenter wäre auf der allgemeinen Intelligenzskala von sagen wir mal, 0 bis zum Menschen, wenn man sich allein nur überlegt, wie groß der Unterschied ist zwischen Menschen und Schimpansen beispielsweise.
Ja. Ja.
Und wie, ja, und selbst einfach nur dann sich vorzustellen, eine AI, die so intelligent ist, wie im Vergleich zu uns, wie wir im Vergleich zu einem Schimpansen. Aber dabei wird es nicht bleiben, sondern es geht halt ganz schnell durch die Decke und dann mit ausgestattet mit dieser Intelligenz ist es sehr wahrscheinlich, dass eine solche künstliche Intelligenz auch in der Lage sein wird, Naturkräfte und die Umwelt auf eine Art und Weise zu manipulieren, wie das den Menschen bisher auch fremd war. Also das sieht man so ein bisschen, haben sie es versucht, in 2014 in dem Film Transcendence zu zeigen, wo es da eine Verbindung dann zwischen Nanobots gibt und auch die Möglichkeit, dann ganze Gehirne zu scannen und im Rechner als Simulationen ablaufen zu lassen oder Menschen komplett rekonstruieren zu können aus Daten. Da dann ja quasi, die haben ja, er hat ja im Grunde genommen einen 3D-Printer für Menschen.
Ja, das ist ja in Altered Carbon auch.
Ja, stimmt. Gut, beziehungsweise, ja, ich habe das nicht gesehen. Im Buch ist es jetzt kein 3D-Printer, sondern die werden da, glaube ich, gezüchtet, aber.
Ach so, ja, dann ist es vielleicht eine Veränderung im Film. Im Film gibt es tatsächlich einen 3D-Drucker.
Ja, und gut, und die gab es halt, wie gesagt, auch schon in den Transcendence.
Mhm.
Und früher, wenn man mich vor 5 oder 10 Jahren gefragt hätte, ja, alles sagt Science Fiction und auch nicht besonders jetzt gute Science Fiction, sondern naja, Punkt ist, dass jetzt ganz viele von den Dingen tatsächlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir sie haben werden. Es wird manches, ich meine, es gibt ja diese Kurve, dass gut erst der große Hype, so dann verlangsamt sich erstmal die Entwicklung und dann gibt es so ein vielleicht teilweise auch einen Plateau-Effekt oder so, wo man dann erstmal nicht weiter kommt, aber bislang so, es gibt ein paar Leute, die Dinge vorhergesagt haben, die fast alle eingetreten sind jetzt so in der technologischen Entwicklung, also hier Ray Kurzweil zum Beispiel, kann man sagen, war in seinen Vorhersagen tatsächlich gar nicht so schlecht. Es gibt, also mal vieles kann man halt nicht vorhersagen, es gibt ein paar Dinge, also schön, die kann man vorhersagen und gerade im Bereich jetzt der Informationsverarbeitung, also bestimmte technologische Fortschritte kann man ganz gut quantifizieren, wie eben alles, was so ein bisschen dem Mooreschen Gesetz folgt und da gibt es eine ganze Reihe von Varianten und Abwandlungen von. Und am Ende, ja, ich ich glaube schon, dass wir, also dass es möglich ist, dass wir auf eine Singularität zusteuern, in dem Sinne, dass sich dann Dinge auf eine Art und Weise ändern werden ab einem bestimmten Punkt, und da spielt eben auch künstliche Intelligenz mit rein, dass wir gar keine Vorhersagen machen können, was dann passieren wird. Mhm. Dass dann tatsächlich die Grundpfeiler oder Grundwahrheiten bisher von menschlicher Existenz wie Leben und Tod, wie Realität, so all das wird plötzlich in Frage gestellt werden auf eine ganz radikale Art und Weise. Und was dann mit uns passiert oder mit der menschlichen Gesellschaft passiert, mit auch Möglichkeiten, ja auch gesagt, mit der Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz und die Augmentierung von Menschen mithilfe von Maschinenintelligenz, so, das wird, das, sag mal, ja, das sind alles Sachen, wo ich vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, pf, ja, schöne Unterhaltung, aber je mehr ich mich in den letzten Jahren jetzt praktisch damit beschäftigt habe, mir das angeguckt habe, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, dass uns interessante Zeiten noch bevorstehen.
Ja, ja, das ist sicherlich richtig. Das sehe ich auch so. Und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, es gibt zwar noch viel, ich habe hier sogar noch einiges auf meiner Liste, aber wir können ja tatsächlich hier mal aufhören.
Ja, ich
denke. Und diejenigen, die noch mehr von uns hören wollen, könnt ihr dann wieder einschalten und eine Fortsetzung machen.
Ja, und wie gesagt, auch nochmal, wer halt jetzt auch noch Lust hat, du hast ihn ja verlinkt, der 2 Stunden Vortrag, den ich da bei Pyra gehalten habe, geht an den manchen Stellen noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Wenn man jetzt versucht, nicht unbedingt zu doppeln.
Nee, also wir haben, glaube ich, unterschiedliche Dinge hier gemacht. Also wir haben uns hier zum Beispiel diese ganze Geschichte mit Brexit und Cambridge Analytica angeschaut. Das war jetzt in deinem Vortrag nur kurz erwähnt. Und im Vortrag gibt es halt noch so, was habe ich hier noch? Da hast du auch noch ein bisschen über die gesellschaftlichen Folgen und wie man sich jetzt, was man jetzt tun kann am Ende, um mit den gesellschaftlichen Folgen zurechtzukommen und so. Also da gibt es noch andere spannende Aspekte, die man sich anschauen kann. Von daher ergänzt sich das super. Ja. Also wir verweisen nochmal auf den Vortrag. Künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen mit Pavel Meyer ist verlinkt bei pyra.org und hier auch in den Shownotes, klar. Ja, und du hast am Ende noch Dinge angerissen, über die wir auch nochmal bei anderer Gelegenheit sprechen können. Nämlich gerade diesen Aspekt der Augmentierung. Das ist etwas, was, glaube ich, auch unterschätzt wird und was an sich nochmal ein Riesenfeld ist. Auf verschiedenen Ebenen. Also können wir auch nochmal ansprechen. Ja. Ja, also herzlichen Dank. Auch herzlichen Dank den Hörern. Es waren jetzt nicht so viele dabei, aber immerhin. Also freut uns immer auf die Handvoll Hörer, die dann live hört. Und die anderen hören es dann eben später. Ja, dann sage ich hier schon mal Tschüss.
Jo, tschüss.